Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert veranstaltet das Leibniz-Institut für deutsche Sprache seine Jahrestagung im Mannheimer Rosengarten. In diesem Jahr wäre es die 57. Konferenz gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Treffen zwischen dem 9. März und heute aber dieses Mal online statt. Die digitale Tagung stand unter dem Motto »Sprache in Politik und Gesellschaft – Perspektiven und Zugänge«. Im Mittelpunkt stand die Wechselbeziehung zwischen Sprachgebrauch und der gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit. Mein Kollege Mirko Smiljanic hat sich einige Themen der Tagung genauer angesehen, darunter, wie die neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert und mit welchen linguistischen Tricks das NS-Regime 1936 die Olympischen Sommerspiele in ein freundliches Licht zu tauchen versuchte.
Berlin, 1. August 1936, 17.03 Uhr. Adolf Hitler eröffnete die Olympischen Sommerspiele.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Mit knapp 4000 Sportlerinnen und Sportlern aus 49 Nationen richtete das NS-Regime die bis dahin größten Olympischen Spiele aus. Ein Propagandakorb, für den Josef Goebbels Berlin in eine vermeintlich friedliche und weltoffene Stadt verwandelt hatte. Nirgendwo judenfeindliche Schilder, Swingkapellen suggerierten internationale Kultur, militärische Insignien suchte man vergebens.
Das ganze Szenario nenne ich Täuschung ohne Getäuschte. Also die Spiele täuschten etwas vor. Eine offene, liberale Welt, ein offenes, fremdenfreundliches Berlin und NS-Regime. Und alle wussten aber, dass das eine Täuschung ist, einschließlich das IOC.
Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik an der Universität Mannheim und Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, ebenfalls in Mannheim. Die Methoden dieser Täuschung sind mittlerweile intensiv erforscht worden. Natürlich gehörte das Verschleiern des staatlichen Antisemitismus dazu. Weitaus wirkungsvoller war aber etwas anderes, so die Wissenschaftlerin. Der Nationalsozialismus nutzte während der Spiele die Bilder der klassischen Antike.
Das heißt, sie haben den Ort Olympia und den Ort Berlin versucht, zu einer Einheit zu machen. Und sie haben die klassische Antike und die Gegenwart genauso miteinander verschränkt.
Die entsprechenden Bilder sind bekannt aus Leni Riefenstahls Filmdokumentationen. Diskus und Speerwerfer in spektakulären Posen, als Schwarz-Weiß-Bilder begrenzen und überhöhen sie die Athleten gleichermaßen. Weniger bekannt sind die linguistischen Elemente, die die positiv assoziierte klassische Antike aufgriffen, um das NS-Regime in ein freundliches Licht zu tauchen. Kemper zitiert ein Beispiel aus der Olympia-Zeitung, dem offiziellen Medium der Sommerspiele 1936.
Während im Olympischen Dorf zu Berlin Böllerschüsse den dort versammelten Olympiakämpfern den Start zum Fackellauf ankündigen, eilt der griechische Sportler durch die Landschaft, Elis als Sendbote der Träger einer Idee, deren Fest die ganze Welt in 10 Tagen in Berlin feiern will.
Der Reichssportverlag gab die Olympia-Zeitung täglich in 4 Sprachen und eine Auflage von bis zu 500.000 Exemplaren heraus. Internationalität dominierte also auch hier. Ein Aufwand, der aber nur am Rande für das Ausland geleistet worden ist. Angesprochen wurden vor allem deutsche Bürgerinnen und Bürger.
Die Sportlerinnen und Sportler waren nach 10 Tagen weg. Aber worum es ja dem Regime ging, war hier eben auch nochmal ein Zustimmungspotenzial und wie gesagt ein Legitimationspotenzial zu schaffen, dass dann das Weitere, was dann kommen würde, mit umso weniger Widerstand umsetzen zu können.
So ausgefeilt die Beeinflussung auch war, sie hat in letzter Konsequenz nicht funktioniert, so Heidrun Deborah Kemper.
Begeistert von Hitler waren diejenigen, wenn er geredet hat zum Beispiel, die ohnehin eine Disposition mitgebracht haben. Dieselbe Rede haben diejenigen abwertend bewertet und lächerlich gemacht, die ohnehin eine Abwehrhaltung mitgebracht haben.
Strategisch eingesetzter Sprachgebrauch garantiert demnach keinen Erfolg bei denen, die ohnehin anderer Meinung sind. Das war während der NS-Diktatur so und es ist offenbar auch heute noch so. Ein Beispiel. Rechte Bewegungen und Parteien, die AfD etwa, versuchen zunehmend, die deutsche Sprache zu instrumentalisieren, um über diesen Weg politischen Einfluss zu gewinnen. Worum geht es genau? Es geht zunächst um die Beobachtung, dass die AfD in ihrem Grundsatzprogramm erstaunlich viele sprachpolitische Positionen formuliert.
Da geht es um Fragen, Deutsch ins Grundgesetz aufzunehmen oder dass es beispielsweise gegen Anglizismen, gegen englische Fremdwörter sich richtet, gegen genderneutrale Sprache oder auch Deutsch an Hochschulen und eine ganze Reihe anderer Themen. Mehr als doppelt so viele, als die anderen Parteien aufweisen.
Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache Mannheim. Das Vertreten sprachpolitischer Positionen sei zunächst einmal legitim. Alle politischen Organisationen machen das mehr oder weniger ausgeprägt. Henning Lobin ist nach genauer Analyse des AfD-Programms aber etwas aufgefallen.
Wenn man sich dieses Programm zunächst einmal etwas genauer ansieht, dann wird der Begriff der Sprache, der sprachpolitischen Anliegen, sehr stark mit Kultur und Identität in Verbindung gebracht. Sogar im Titel eines Unterkapitels dieses Parteiprogramms. Und es wird sozusagen gesagt, dass die deutsche Sprache das Zentrum einer kulturellen Identität bildet.
Nun sind das keineswegs nur auf dem Papier erhobene Forderungen, die rasch vergessen werden. Die AfD versucht durchaus, ihre sprachpolitischen Positionen im parlamentarischen Betrieb umzusetzen. Etwa bei der Formulierung von Gesetzesinitiativen bis hin zur Änderung des Grundgesetzes. Henning Lobin schließt daraus,
dass es eben tatsächlich mit der Sprachpolitik hier gewissermaßen ein Ansatzpunkt gefunden wird, um allgemeinere Themen, wie zum Beispiel eine sehr viel stärkere Dominanz der deutschen Kultur allgemein sicherzustellen oder die Vermittlung von eher traditionellen Familien- und Gesellschaftsbildern hinter solchen eigentlich auf den ersten Blick nur sprachpolitischen Anliegen hintersteht.
Wie weit das geht, offenbart mitunter ein Blick auf die Website afdkompakt.de. In großen Lettern stand dort kürzlich: Wer die Sprache beherrscht, beherrscht seine Mitmenschen. Regierungssprachpolizei will den Begriff Migrationshintergrund abschaffen. Unabhängig von der Frage, ob das Wort Migrationshintergrund zur Disposition steht, gibt es in Deutschland tatsächlich eine Sprachpolizei?
In Deutschland gibt es keinerlei Art von Sprachpolizei. Da kann man noch so lange behaupten, dass es so sei. Wir haben das in einem offiziellen Sinne nicht. Wir haben es auch im Grunde genommen, wenn man mal vielleicht von der Zeit des Nationalsozialismus absieht, in dieser Form auch nie gehabt.
Trotzdem wird die Sprachpolizei auch weiterhin populistisch geprägte Debatten prägen. Verschwörungsmythen haben ein enormes Beharrungsvermögen. Hat also die neue Rechte auf Dauer Erfolg, kann sie tatsächlich die deutsche Sprache für ihre Zwecke instrumentalisieren? Nein, sagt Henning Lobin, der auch ein aktuelles Buch zum Thema verfasst hat. Wir leben in einer Gesellschaft,
in der es artikulierte Interessen auch von Minderheiten gibt, die sich nicht vorschreiben lassen werden, wie mit ihnen umgegangen wird.
Vor dem Hintergrund dieser Debatten ist eine andere grundlegende Frage von Bedeutung, über die ebenfalls auf der 57. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache diskutiert wurde. Wie zufrieden sind Deutschlands Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Sprache?
Die meisten Menschen, die wir fragen, bringen dem Deutschen, und zwar sowohl deutschen Dialekten als auch insbesondere der deutschen Standardsprache, dem Hochdeutschen, große Sympathie entgegen. Und vieles von dem, was an öffentlichen Sprachdiskursen geführt wird, das ja üblicherweise Negativdiskurse, Sprachverfallsdiskurse, kritische Diskurse sind, ist eben nur ein Teil von der Sprachwirklichkeit. Das, was die Menschen bewegt, ist normalerweise etwas anderes.
Dr. Albrecht Plevenier, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Natürlich spüren alle Menschen, die täglich Deutsch sprechen, Veränderungen. Die Flut von Anglizismen, neue Wörter, unklare Rechtschreib- und Grammatikregeln und so weiter. Viele kontrovers geführte Themen rund um die deutsche Sprache haben aber für die Mehrheit der befragten Bürger keine Bedeutung.
Das heißt, Fragen von Hate Speech, Fragen von Political Correctness, Fragen von Entkolonialisierungsbestrebungen, Fragen von Gendergerechtigkeit und so spielen tatsächlich keine Rolle.
Auf den ersten Blick ein erstaunliches Resultat. Immerhin gibt es medial heftige Debatten rund um die deutsche Sprache. Doch diese Debatten führen nur wenige, so Albrecht Plevnia, dafür aber sehr laut. Die schweigende Mehrheit beteiligt sich nicht, sie sei mit dem Deutschen weitgehend zufrieden. Für Plevnia ist das auch ein Hinweis auf die Einstellung zum eigenen Umfeld.
Sprache ist ein ganz wichtiger Identitätsträger und Sprache ist natürlich auch ein, wenn Sie wollen, Gefäß zur Formung von kulturellen Inhalten und zum Transport von kulturellen Inhalten. Und in diesem Sinne ist eine positive Beschreibung, eine positive emotionale Einstellung gegenüber Sprache und Sprachformen immer auch ein Reflex von positiven Einstellungen gegenüber der sozialen Welt, in der man sich bewegt.
Mirko Smiljanic über die 57. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, die heute zu Ende gegangen ist.